Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du bald kommst, dass du bald uns deine Braut zu dir holst. Und ich danke dir, dass du auch die Zeit bis dahin bei uns bist und uns führst, Herr, egal was um uns herum geschieht. Und ich bitte dich, dass jetzt auch das, was ich weitergebe, wirklich dein Wort ist und dass es uns hilft, Herr, diesen Weg zu gehen mit dir, dir entgegen. Amen. Eben, ich möchte jetzt über unsere Zeit sprechen, der wir leben. Und eben nicht darum, ob ihr jetzt euch testen und impfen lassen sollt oder nicht. Und auch nicht, ob das Ganze, was wir erleben, eine große Verschwörung ist oder ob da ein guter Wille dahinter steht. Das ist nicht das Thema. Sondern ich möchte einfach ein bisschen davon, was ich verstanden habe aus dem Wort Gottes, sagen, was Gott dazu sagt, was eigentlich im Moment abläuft. Hebräer 12, 26 bis 28 lese ich dazu. Damals brachte seine Stimme die Erde zum Beben. Für unsere Zeit hingegen hat Gott noch etwas viel Gewaltigeres angekündigt. Noch einmal, sagt er, werde ich ein Beben kommen lassen, aber dann wird nicht nur die Erde erschüttert werden, sondern auch der Himmel. Noch einmal, das bedeutet, dass bei dieser Erschütterung die ganze geschaffene Welt vergeht. Bleiben wird nur das, was nicht erschüttert werden kann. Auf uns wartet also ein unzerstörbares Reich. Dafür wollen wir Gott danken und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Es ist klar, dass dieses Wort jetzt in erster Linie auf die endgültige Vernichtung von Welt und von der Erde sich betrifft, wenn eben wirklich alles vergeht. Aber wie bei einem Erdbeben auch, große Erschütterungen, die haben immer so Vorwehen. Und auch ein großes Erdbeben kommt nicht einfach Knall auf Fall, sondern es gibt so kleine Vorwehen. Und es gibt ja viele Tiere, die spüren das schon im Voraus. Und für viele Menschen ist es auch eine Warnung dann. Wenn sie merken, die Tiere werden unruhig und sie laufen weg, dann kann man schon wissen, irgendwas braut sich da zusammen. Diese Tiere, die haben jetzt nicht irgendwie einen siebten Sinn, sondern die sind einfach sehr feinfühlig auf diese feinen seismologischen Wellen, die da sich vor dem Erdbeben schon so ausbreiten. Aber sie haben einfach ein Sensorium dafür. Und es ist eben wieder eine Vorwarnung. Und das, was im Moment abläuft, meine ich, auf der Erde, ist auch so eine Art Vorwarnung für das, was eben groß kommt, diese endgültige Zerstörung. Und wenn wir sensibel sind, dann werden wir das wahrnehmen können. Es ist auch das ähnliche Bild von der Geburt. Die Geburt ist normalerweise auch nicht gleich die Presswehe da, wo das Kind dann rauskommt, sondern normalerweise kommen die Wehen so langsam, dann immer stärker und die Mutter weiß dann so, jetzt ist es soweit. Und so ist es eben auch mit dieser endgültigen Zerstörung. Es schickt die Vorzeichen, die Wehen, die Geburtswehen, wie Jesus sagt, die gehen voraus. Und wenn wir sensibel sind, das heißt, wenn wir das Wort Gottes kennen, was Gott darüber gesagt hat und wenn wir das vergleichen mit dem, was in der Welt geschieht und wenn wir vielleicht dann auch noch das Herz bei Jesus haben, dann merken wir, es geht voran. Ich bin jetzt keiner, der sagt, wann Jesus kommt, das weiß ich nicht, das weiß niemand, aber dass es näher ist, das glaube ich, können wir wirklich feststellen. Jesus selber gibt uns eigentlich sehr genaue Angaben dazu, was kommt, bevor er wirklich wiederkommt. Matthäus 24, da fragen ihn die Jünger, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand irreführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele irreführen. Ihr aber werdet von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben und Seuchen da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium der Königsherrschaft wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Also es sind sehr klare Zeichen, Kriege und Kriegsgerüchte. Ich meine, das Kriege gibt es schon seit Tausenden von Jahren, aber es ist schon beachtlich, wie die Kriege im Zunehmen wirklich. Jetzt nicht nur die Kriege mit Panzer und Raketen, sondern die neue Kriegsführung ist ja zum Beispiel Wirtschaftskriege oder Krieg über Internet, Cyberkrieg. Das also, man versucht, den Feind auf der Ebene vom Internet zu schaden, dass eben zum Beispiel der Strom, die Stromversorgung ausfällt oder dass man sich einklingt bei der ganzen Regierungskommunikation von seinem Feind und dass man da stört. Das ist auch eine moderne Art der Kriegsführung, das wird immer stärker. Dann eben Hungersnöte, Erdbeben, Seuchen da und dort. Auch das ist leider Tatsache, dass der Hunger trotz allen Anstrengungen nicht beseitigt werden kann. In der letzten Zeit ist es sogar im letzten Jahr noch schlimmer geworden, weil eben viele, viele Menschen durch diese Maßnahmen wirklich nochmal wirtschaftlich schlimmer dran sind und in Hunger getrieben werden. Erdbeben und Seuchen, ja, die Seuche, die wir jetzt haben, ist relativ gering in dem, was früher schon war an Seuchen. Aber trotzdem, es ist eine Seuche und sie macht viel Verwirrung. Und ich glaube auch nicht, dass sie so schnell zu Ende sein wird, sondern eben die Mutationen sind ja schon da und werden sicher weitergehen. Also auch das ist ein klares Zeichen, was geschehen muss. Es ist der Anfang der Wehen, sagt Jesus. Was selber noch dringender ist, wenn er sagt euch, sie werden euch in Bedrängnis überliefern, ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und das ist auch etwas, was man wirklich feststellen kann, dass in den letzten Jahren ständig die Christenverfolgung zugenommen hat. Es gibt immer mehr Länder, wo bisher auch relativ frei war, wo jetzt auch die Christen verfolgt werden. Und sie werden immer brutaler verfolgt, immer raffinierter verfolgt. Wenn man anschaut, wie es in China, totale Überwachung, das können wir uns gar nicht vorstellen. Du kannst nicht mehr aus dem Haus gehen, ohne dein Handy, wo du immer genau nachverfolgt wird. Wo bist du, mit wem triffst du dich, was redest du? Das ist echt schlimm. Und eben, es ist einfach ein Zeichen, das wahrscheinlich auch uns früher oder später treffen wird. Auch wir werden gehasst werden, wegen Jesu Namen, von allen Nationen. Und eben, dass es einfach so zunimmt, so offensichtlich zunimmt, ist für mich auch ein klares Zeichen. Und auch das, was er sagt, das Evangelium der Königsherrschaft wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen. Und dann wird das Ende kommen. Geschwister, wir sind bald so weit, dass es jedes Volk in seiner Sprache das Evangelium hören kann. Wycliffe und viele andere solche Werke sind da dabei, wirklich mit voller Kraft, vollem Nachdruck, wirklich die gute Botschaft in jeder Sprache zur Verfügung zu stellen. Und sie sind schon sehr weit fortgeschritten. Es wird wirklich nicht mehr lange dauern, dass jedes Volk das hören kann. Und wenn es nicht lesen kann, die Leute, dann können sie es hören. Also wir sind wirklich sehr bald an diesem Punkt, wo das alle Nationen haben. Und Jesus sagt, und dann wird das Ende kommen. Er sagt nicht, wie viele Jahre es noch dauern wird, aber es ist einfach für ihn ganz klar, das ist so eines der letzten Zeichen, bevor das Ende da ist. Und das nehme ich schon sehr wahr. Eben, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt damit? Für mich ist das sehr klare Ansage von Gott, Jesaja 46,10. Ich habe von Anfang an das, was kommen wird, vorausgesagt, schon lange bevor es Wirklichkeit wurde. Ich sage, was ich plane, steht fest. Alles, was mir gefällt, führe ich auch aus. Also Gott hat schon im Alten Testament gesagt, das wird kommen. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber keines meiner Worte wird vergehen. Also wir können uns fest darauf verlassen, das wird so kommen, wie uns Jesus das sagt. Deswegen brauchen wir auch nicht zu beten, dass es nicht so sein soll. Es macht keinen Sinn, dass wir beten, Herr, lass das alles nicht geschehen. Es muss geschehen. Die Frage ist, wie können wir in diese Situation hineinbeten? Wie können wir für Menschen beten? Wie können wir für uns beten? Wie können wir für sein Reich beten? Das ist natürlich ganz dringend, aber nicht, Herr, lass das nicht geschehen. Es muss geschehen. Also brauchen wir keine Energie drauf zu verwenden. Wir brauchen auch als Christen uns nicht politisch jetzt zu organisieren und politisch ist es da, unsere Kraft reinsetzen, gegen all diese Maßnahmen jetzt da was zu unternehmen. Das ist nicht unser Auftrag, meine ich. Wir müssen, weil wir können es nicht aufhalten. Wir sollen es nicht aufhalten. Unsere Sache ist, wie es im Hebräer steht, dass wir eben diese Zeit nutzen. Aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Anblicks dessen, dass diese große Zerstörung kommt. Diese Zeit, die wir haben, dass wir ihm die noch dienen. Aber ihm dienen und jetzt eben nicht in eine Richtung, die gar nichts hilft. Und eben, wir können natürlich jetzt Angst kriegen. Viele Menschen haben Angst, immer mehr Leute haben Angst. Das hört man hier und dort. Sei es jetzt wirtschaftlich, sei es gesundheitlich, sei es politisch. Aber das ist nicht das, was uns bestimmen sollte. Jesus sagt, Lukas 21, 28, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, also das, was er vorhin beschrieben hat, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Er sagt, blickt auf, nun meint er sicher nicht, dass wir die schönen Wolken anschauen, sondern wo sollen wir hinschauen, wie es Psalm 121 auch heißt. Ich blicke auf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Also da sollen wir aufschauen, wenn wir das alles sehen, was hier geschieht. Das soll unsere Blickrichtung sein. Oder Hebräer 12, 2. Lasst uns mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Das soll unser Blick sein. Es können Leiden kommen, aber so wie Jesus diese Leiden erduldet hat, weil er einfach das Ziel gesehen hat, so sollen wir auf ihn schauen und mit ihm schauen. Wir dürfen auch dann in dieser himmlischen Herrlichkeit sitzen. Wir dürfen mit ihm thronen. Das soll unser Blick sein. Oder dieser Blick in Offenbarung 4 und 7 zum Beispiel, in diesen himmlischen Thronsaal. Dort sollen wir hinschauen. Dort wird man sehen, dass hier sehr viel geschieht auf der Erde, sehr viel Schlimmes noch geschehen wird, aber er regiert und dort sind auch schon die versammelt, die bei ihm sind. Also Jesus sieht schon all die Menschen, die dann bei ihm sind, die verherrlicht sind. Das sollen wir sehen. Das soll unser Blick, unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen bestimmen. Nicht uns irgendwie niederdrücken lassen von dem, was wir sehen, von dem, was wir ahnen, was auch Schlimmes eben berichtet ist in der Bibel. Dass wir uns nicht so gefangen nehmen, dass wir uns dann lähmen lassen, sondern sollen den Blick hochrichten auf Jesus. Er geht uns voran. Er hat im Glauben in uns begonnen und er wird uns auch vollenden helfen. Aber eben, Entschuldigung. Wie es im Hebräer heißt, verbleiben wird nur das, was nicht erschüttert werden kann. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir uns auf das konzentrieren, was nicht erschüttert werden kann. Gott erschüttert viel, auch jetzt in diesem letzten Jahr, schon sehr vieles erschüttert. Aber er erschüttert es, damit das Unerschütterliche bleibt. Und ich glaube, wir müssen uns auch wirklich bereit sein, bereit machen, auch in unserem Leben, privat, Gemeinde, Staat, auch vieles erschüttern zu lassen. Nicht an Dingen festhalten, die eigentlich gar keinen Wert haben. Nicht unsere Hoffnung setzen, zum Beispiel auf die Versicherungen. Wir sind da und dort versichert, aber das Geld wird nicht mehr lange reichen. Ich habe gelesen, dass zum Beispiel die Versicherungen haben große Mühe, alles zu bezahlen, was durch die Naturkatastrophen zu bezahlen ist. Weil die Schäden von den Naturkatastrophen, die werden immer größer, die werden immer schlimmer, die Katastrophen, also durch Stürme, durch Orkane, durch Erdbeben und durch die Fluten, was alles ist. Und die Versicherungen sagen, wir müssen immer mehr zahlen, woher kommt das Geld? Also irgendwann werden die Versicherungen auch kein Geld mehr haben. Da können wir uns nicht darauf verlassen, dass wir da immer von daher unser Geld kriegen. Auch das Sozialsystem können wir uns nicht wirklich darauf verlassen. Auch das wird erschüttert. Wenn wir da unsere Hoffnung drauf setzen, das hat keinen Sinn. Wir müssen unsere Hoffnung auf Gott setzen. Wir können sogar der Gemeinde und der Kirche nicht wirklich vertrauen. Auch die wird erschüttert. Es gibt sehr viele Gemeinden jetzt zur Zeit, auch in den letzten Jahren, die wirklich erschüttert wurden, wo Missbrauch ans Tageslicht gekommen ist, in verschiedener Form, geistlicher Missbrauch oder auch wirklich sexueller Missbrauch, wo Leiter ihre Funktion, ihre Stellung missbraucht haben, sind viele Gemeinden schon jetzt gespalten, zum Beispiel auch wegen dieser Corona-Frage. Also die Erschütterung geht wirklich auch durch die Gemeinden. Gott will, dass das übrig bleibt, was nicht erschütterbar ist, das, was auf ihn gebaut ist. Und alles andere muss verfallen. Alle Leiter, die nicht wirklich allein auf Jesus gründen, die müssen abtreten. Und auch jede Gemeinde, die jetzt nicht wirklich ganz fest auf dem Fundament von Jesus Christus gebaut ist und seine Wertmaßstäbe übernimmt, auch die Gemeinde wird nicht bestehen können. Es ist im Grunde genommen ist es was Gutes, dass wir erschüttert werden. Weil eben dadurch das Bleibende wirklich dann sich herausstellt, herauskristallisiert. Wir müssen Gott dankbar sein eigentlich, aber eben auch bereit mitzugehen. Kann auch sein, dass unser Gemeindeleben, wie wir das jetzt so leben bisher, wie uns das so lieb geworden ist, auch das wird erschüttert. Vielleicht geht das auch nicht mehr lange so weiter. Da müssen wir bereit sein, Gott, was möchtest du jetzt machen? Wie willst du weitergehen? Eben zum Beispiel jetzt auch wieder von China, habe ich auch mir auch gerade wieder einen Bericht gehört, eben von dieser absoluten Überwachung von den Christen. Aber ein Leiter, ich habe da so ein Interview gesehen, er sagt, wir stellen uns darauf ein und wir haben andere Wege gefunden, wie wir das Evangelium verkünden, wie wir unseren Glauben leben, wie wir in Verbindung treten. Also sie haben anscheinend eine unheimliche Kreativität da entwickelt. Einfach, weil sie eben darauf eingegangen sind, das geht nicht mehr, was geht jetzt her? Was können wir jetzt tun, um deinen Auftrag zu erfüllen? Und so müssen auch wir vielleicht einiges mal erschüttern lassen und bereit sein, loszulassen und von Gott vielleicht auch neue Wege zeigen lassen in unserem Gemeindeleben, vielleicht auch in dem Bild, das wir von Gott haben, dass er eben vielleicht nicht nur der liebe Gott ist, sondern auch ein Gott, der uns wirklich viel zumutet. Also das, was unseren gläubigen Geschwistern in anderen Ländern zugemutet wird vom Vater im Himmel, ist manchmal schon sehr erstaunlich und erschreckend, aber anscheinend ist es nötig. Und eben, es ist ein liebender Gott, das wissen wir, aber seine Wege sind manchmal sehr hart und für mich unverständlich. Aber eben, da muss ich einfach mein Gottesbild mal ändern vielleicht, dass ich einfach das in Übereinstimmung bringe mit dem, wie er sich darstellt in der Heiligen Schrift. Bei all dem ist es mir eine ganz wichtige Stelle und Hilfe, der Psalm 23, lese ich jetzt auch noch als Ganzes vor. Ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Auch wenn ich durchs dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Eben, das ist ein klares Wort, dass auch im dunklen Tal des Todes, dass Jesus mitgeht, dass er der Hirte ist, der gute Hirte. Er gibt mir alles, was ich brauche. Er lässt mich auch ausruhen. Er lässt mich im frischen Wasser immer wieder zu neuen Kräften kommen. Er zeigt mir den richtigen Weg. Und auch das ist ein Zeugnis wieder von vielen, die jetzt so in einer Bedrängnis leben, dass sie immer wieder erkennen, was möchte Gott jetzt? Was kann ich jetzt tun? Wo kann ich hingehen? Wo kann ich besser nicht hin? Wo bin ich in Gefahr? Was kann ich sagen? Zu wem kann ich sprechen? Zu wem nicht? Er zeigt uns den Weg, auch wenn wir in der Bedrängnis sind. Und sogar eben, wenn es ein dunkles Tal des Todes ist, wo eigentlich Furcht und Schrecken ist. Aber ich brauche mich nicht zu fürchten. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Er ist an unserer Seite. Er schützt uns und tröstet uns. Wenn wir das jetzt auch nicht so im Moment erleben, aber nehmt es mit. Und wenn es mal härter kommt, dann erinnert euch dran an diesem Psalm 23. Er möchte uns Kraft geben, er möchte uns Mut geben. Da können wir uns wirklich festhalten, indem wir uns das immer wieder neu zu Gemüte führen. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Also selbst wenn ich im Gefängnis bin, deckt Gott mir einen Tisch. Ich habe das sehr bewegende Funde, wie ich das gelesen habe von auch gefangenen Christen im Gefängnis. Die haben noch ein kleines Stück Brot gehabt und sie haben dann miteinander Abendmahl gefeiert. Sie haben das Brot dann noch in kleine Teilchen verteilt, um das unter sich auszuteilen. Wein hatten sie natürlich keinen. Aber sie haben dort Abendmahl gefeiert, in der Zelle drin, und sie berichten, das hat uns so stark gemacht. Einfach weil wir gemerkt haben, wir sind jetzt nicht nur hier, sondern Jesus ist wirklich da. Jesus stärkt uns jetzt wirklich in diesem Moment. Und ich glaube, wir können das Abendmahl wirklich auch noch mehr zu diesem Stärkungsmahl nehmen. Es stärkt uns, weil Gott wirklich gegenwärtig ist. Und das kann man ja auch zu Hause machen. Das kann man eben, wie gesagt, auch im Gefängnis machen. Das kann man überall machen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir das uns jetzt schon klar machen, dass es uns denn auch begleitet. Und auch in schwierigen Zeiten, dass Jesus da ist, einen Tisch deckt. Er salbt uns mit Öl. Das heißt, er rüstet uns aus, er befähigt uns. Und dann eben, deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens und ich werde für immer im Haus des Herrn wohnen. Darum geht es ja, dass wir in der Ewigkeit bei ihm sind. Und wenn er mein guter Hirte ist, wenn ich ihm nachfolge, dann werde ich dort sein, für immer, im Haus des Herrn. Und der Hirte ist derjenige, der mir vorangeht. Und Johannes 10, 27 sagt Jesus sehr schön, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Meine Schafe hören meine Stimme. Und das ist das wirklich, was die Schafe, die kennen die Stimme ihres Hirten und sie folgen ihr. Diese eine Geschichte, die ist ja schon öfters erzählt worden, das ist vor einigen Jahren geschehen in Süddeutschland, ist einem Hirten eine große Schafherde gestohlen worden und er hat die Anzeige bei der Polizei aufgegeben. Und erst wurde nichts gefunden und dann hieß es, in Köln ist ein großer Transport von Schafen in die Türkei und die werden jetzt in die Züge verladen. Und die Polizei hat gefragt, ob er dorthin kommen will und vielleicht könnte er seine Schafe erkennen unter den Tausenden von Schafen. Und der Hirte ist dann hingegangen und die Schafe sind dann so vorbeigezogen, so ein Zug. Und hat er so, ich kann das nicht nachmachen, wie der Hirte halt macht. Und irgendwie so, ich weiß nicht, auf jeden Fall hat er halt seinen Klang gegeben. Und ein Schaf nach dem anderen aus dieser großen Herde, das zu ihm gehört, ist rausgekommen. Und genau die Anzahl, wo er gesagt hat, der Polizei, wir sind so und so viele Schafe gestohlen worden, genau so viele Schafe standen bei ihm, aus diesen Tausenden von Schafen. Also die Schafe kennen die Stimme ihres Hirten. Und so sollen auch wir die Stimme unseres Hirten eben kennen. Jesus ist unser Hirte. Hören wir seine Stimme? Kennen wir seine Stimme? Jedes Schaf, also jeder Christ kann die Stimme vor Gottes hören. Wir trauen uns das manchmal vielleicht nicht zu, aber er sagt es ganz klar. Meine Schafe hören meine Stimme. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Übung oder Vorbereitung, sage ich mal, eine gute geistliche Disziplin, wirklich dieses Hören auf die Stimme von Jesus zu üben. Dass wir die im Alltag hören. In der stillen Zeit natürlich, aber nicht nur, sondern wirklich den ganzen Tag über. Dass wir so unser Sensorium immer wieder aufhaben, auf dieses leise Reden Gottes. Es gibt viele Stimmen, die auf uns zukommen. Der Teufel redet auch viel oder meine Seele redet viel. Und es ist gut, wenn man dann unterscheiden lernt. Wenn der Teufel zu uns redet, dann ist es meistens hart und fordernd und anklagend und deprimierend. Wenn Jesus spricht, dann spricht leise meistens und sanft. Er ist sanftmütig und demütig. Aber trotzdem sehr klar, aufbauend, einladend. Und wenn er uns von einem falschen Weg abbringen möchte, dann macht er das nicht gleich mit dem drohenden Zeigefinger, sondern er versucht es erst in Liebe uns zu sagen. Das ist seine demütige, sanftmütige Stimme. Und wir können es sehr gut auch prüfen, wenn das, was wir hören, das muss übereinstimmen mit dem, was in der Heiligen Schrift steht. Wenn es nicht übereinstimmt, dann ist es nicht die Stimme meines Hirten. Wenn es etwas ist, was nicht auferbauend ist, dann ist es nicht seine Stimme. Eben selbst Zurechtweisung ist bei ihm immer aufbauend. Das Gericht ist noch nicht da. Jetzt ist die Zeit, wo er uns auf den richtigen Weg führen will. Am Schluss kommt das Gericht. Aber jetzt möchte er mit Liebe uns auf den richtigen Weg bringen. Also wenn wir etwas hören, was nicht aufbauend ist, dann ist es nicht die Stimme unseres Herrn. Und Ich meine, ich nehme an, dass es viele von euch schon tun, aber es ist wirklich gut, wenn man auch, wenn man stille Zeit macht, wenn man dann einen Text liest, dass ich mich wirklich bete, zeige du mir jetzt, was du mir sagen möchtest. Wenn ich dann Vers für Vers lese und wenn mich dann ein Vers irgendwie anspringt, dass ich dann wirklich dafür aufmerksam bin, was spricht mich jetzt an, dass ich denen dann nachgehe. Ich muss ja nicht unbedingt drei Kapitel lesen. Wenn ich vielleicht einen Vers, wenn der erste Vers mich schon wirklich so packt, dann ist es gut, wenn ich mit diesem Vers meine Zeit verbringe. Und einfach diesen Vers zu mir sprechen lasse, darüber nachdenke, nachsinne. Was möchtest du mir damit sagen? Und es ist auch gut, dass ich dann auch eben bald still bin. Weil Gott antwortet nicht immer sofort. Manchmal dauert es ein bisschen. Und manchmal möchte ich einfach schauen, bist du jetzt bereit, auf mich zu hören? Dann hab mal 5 Minuten Geduld, wo gar nichts ist. Nach 5 Minuten sage ich dir dann was. Wir sind oft zu ungeduldig dabei, beim Reden Gottes. Eben auch, wenn wir beten, dass wir da auch immer wieder mal still sind, dass wir ihn zu uns reden lassen. Dass nicht nur ich sage, das möchte ich und das will ich und das liegt mir auf dem Herzen, sondern auch mal still sein, was hast du auf dem Herzen? Ich möchte mal hören, was dich jetzt bewegt, was dein Herz bewegt. Einfach immer mal still sein, dass er dann reden kann zu mir. Er ist mein Hirte und er möchte zu mir reden. Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Und wenn das unser Leben ist, dass wir seine Stimme hören und dass wir seiner Stimme folgen, dann ist all das so, was wir vorhin im Psalm 23 auch gehört haben. Dann wird er wirklich uns Kraft geben, wird uns Plätze geben zum Ausruhen, zum Erholen, zum Stärken. Durch das dunkle Tal des Todes wird er uns führen und er wird uns eben in diese ewige Wohnung führen. Ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Also wir brauchen keine Angst zu haben vor dem, was ist und was noch kommt, sondern den Blick aufrichten auf Jesus. Richte den Blick nur auf Jesus und höre auf seine Stimme. Und dann dürfen wir sicher sein, dass wir bei ihm sein werden in der Herrlichkeit. Und bis wir dahin kommen, Hebräer 12, 28, auf uns wartet also ein unzerstörbares Reich. Dafür wollen wir Gott danken und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Wir haben also noch genug zu tun, bis er wiederkommt. Und hören wir auf seine Stimme und lassen uns auch im Dienen von ihm leiden. Amen.